Servus miteinander zu unserer nächsten Folge beim Podcast Bergtratsch. Nachdem gestern bereits mich die Schlechtwetterfront von der Friedrichshafener zur Wiesbadener Hütte erwischt hatte, wurde ich auch heute nur einmal nass und das den ganzen Tag. Aber Wandern gibt es nicht nur bei schönem Wetter. Heute habe ich den einfacheren Weg gewählt, ebenso wie gestern. Ich hatte eigentlich ursprünglich vor, von der Wiesbadener Hütte über den Litzner Sattel zu gehen und dann hier zur Saarbrücker Hütte anzukommen. Aber aufgrund der Wetterlage, des vielen Regens und auch der schlechten Sicht habe ich mich entschieden gehabt, wieder runter an die zur Bieler Höhe zu laufen. Bin dann ganz kurz mit dem Bus runter an den Vermundstausee gefahren und hier dann den Weg hoch zur Saarbrücker Hütte gefahren. Und so sitze ich jetzt gegenüber meines Namenskollegen, dem Stefan, dem Hüttenwirt hier der Saarbrücker Hütte, und freue mich auf ein weiteres tolles Gespräch von unserer Reihe beim Podcast Bergtratsch. Servus Stefan.
Hallo, servus Stefan.
Seit wann bist du hier Hüttenwirt und erzähl mal ganz kurz was über die Saarbrücker Hütte, wo liegt sie und was ist so das Besondere an der Hütte?
Ja, die Saarbrücker Hütte, ich bin jetzt Wirt auf der Saarbrücker Hütte seit 2017, im Herbst habe ich das dort übernommen. Die Saarbrücker Hütte ist die höchstgelegene Silvretta-Hütte auf 2538 Metern, an der Westseite der Silvretta gelegen.
Und es ist auf jeden Fall hier ein wunderschöner Kletterschlag gleich hinten dran, oder? So wie ich gesehen
habe. Ja, sie liegt direkt auf der Gratschulter des kleinen Litzners. Die Zustiege zum Klettersteig und zu den Klettergärten ist nicht weit entfernt.
Es ist auch exponiert, wenn man von unten hochkommt. Und ab einem gewissen Punkt hat man die Saarbrücker Hütte immer wieder im Blick und das macht auch Spaß. Außer man läuft, wie ich heute, bei Regen und Nebel, dann wird es relativ spät sein. Jetzt hast du hier einen Gästemix aus Kletterer, Bergwanderer und auch aus Tagesgästen, sowohl mit Bike wie auch zu Fuß, die hochkommen. Ich bin ja unterwegs auf der Montafoner Hüttenrunde. Die Montafoner Hüttenrunde habe ich ja noch ein bisschen aufgeteilt und war ja noch kurz drüben im Verwall. Jetzt meine Frage an dich, Stefan, du bist ja in einer der Hütten, die hier in der Montafoner Hüttenrunde liegen. Wie sehr wird das gelebt? Dann gibt es viele Wanderer, die vorbeikommen, die diese Hüttenrunde eigentlich machen.
Ja, ich sage mal, unser Publikum ist ziemlich verschieden und es fängt an mit den Bergsteigern, die zum Beispiel bei uns ist das Hauptgipfelpaar, das Litzner Seehorn, die Überschreitung, das ist das bekannteste und eine der größten alpinen Unternehmungen in der Silvretta und auch die schwierigste Unternehmung. Das macht ca. 5% von den Nächtigungen aus. Der Hauptteil, die letzten Jahre, ist sicher der Wanderer. Durch das bei uns die Hauptübergänge eisfrei geworden sind, kommen jedes Jahr mehr Wanderer und es ermöglicht auch unerfahrenen Wanderern die Durchquerung zu machen. Zum Beispiel der Litzner Sattel, der war in den 90er Jahren noch vereist. So wäre die Montafoner Runde nicht möglich für die meisten Leute zu machen, ohne Eisausrüstung wie Bickelsteigeisen, Seil.
Okay, das heißt, das wäre die Überquerung, wenn man zur Tübinger rüber geht, oder? Oder zur Wiesbaden. Nee, Litzner Sattel ist ja die, genau, das stimmt, ja, zur Wiesbadener Hütte. Und dadurch ist sie jetzt natürlich auch frei geworden.
Jawohl, in den 90er Jahren zuvor war das eine alpine Unternehmung mit Gletscherspalten zu vergleichen wie ein Hochdruck. Und jetzt ist es eine Wanderung, wo auch gelegentlich oder oft auch mit Kindern gemacht werden kann.
Aber hast du jetzt viele Gäste, die auch sagen, sie machen diese Montafoner Hüttenrunde und gehen die oder kommen dann von der Wiesbadener und du weißt, die gehen weiter zur Tübinger oder gehen vielleicht dann erstmal runter nach Gargellen, weil es dann bis zur Tilisuna doch etwas zu weit ist?
Ja, viele machen halt die Montafoner Runde. Bei uns kommen viele Runden auch andere vorbei. Die Silvretta Runde, Montafoner Runde, dann führt von der Schweiz her eine Runde, da diese Fretterhütte auch eine benachbarte Hütte ist vor uns. Und halt, wie gesagt, die Montafon-Runde wird die letzten Jahre immer bekannter. Vor ein paar Jahren wurde sie vorgestellt, dann kamen Einzelne und jetzt kommen immer mehr Leute vorbei, wo die Montafon-Runde machen wollen. Auf dem, je nach Wetterlage, auch auf dem Weg, wie sie geplant ist, es gibt auch immer wieder Abänderungen.
Ja, ich glaube, da muss man auch vom Wetter her wirklich flexibel sein. Das habe ich selber auch schon erlebt. Und ich freue mich aber auch, da weiterzugehen. Jetzt ist leider die Tübinger Hütte noch zu. Also das heißt, das kann ich, dieses Gespräch werde ich auch erst im Nachgang machen. Aber ja, ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Jetzt hatten wir schon den Unterschied, aber du hast sowohl die Wanderer wie auch die Kletterer da. Jetzt hatte ich vor kurzem gelesen gehabt, dass mal eine Bergsteigergruppe hier in Alpinnot war, die am Ostgrat im Kleinlitzner geklettert sind und dann nicht mehr vorwärts und zurückgekommen sind. Es ist nachher glücklicherweise auch alles sehr, sehr gut ausgegangen. Aber wie erlebt man das als Hüttenwirt? Ist man dann so da einer der Ersten, der das mitkriegt? Ruft da die Bergrettung hier an? Oder wie läuft sowas ab dann?
Ja, es läuft fast immer gleich ab. Man muss dazu sagen, ich bin auch ausgebildeter Bergretter, aktiver. Und ich bin eng verbunden mit den Ortsstellen im Tal. Das ist einmal hier für das Gebiet ist die Ortsstelle Partenen zuständig. Kommt darauf an, wie die Gäste alarmieren. Zu dem Fall noch dazu, letzte Woche am Litzner Ostgrat ist eine beliebte Kletterroute bei uns im Gebiet im vierten Schwierigkeitsgrad. Kam zwei Seilschaften, insgesamt fünf Personen in Bergnot, besser gesagt in der Gewitter, das kam zu früh auf. Laut Wetterbericht wäre ich später gekommen und die alarmierten über die Landesleitstelle. Dann kommt wieder einmal der Fall, dass ich zuerst angerufen werde, weil sie die Nummer nicht wissen vom Notruf. Ja, so ist es halt. Und wenn ich Bescheid bekomme, läuft das auch immer gleich ab. Ich informiere die Ortsstelle Partenen, den Obmann, den Rainer Merck in dem Fall und der nächste Anruf geht an die Landesleitstelle und dann, die sind alle untereinander gut verbunden und so wird dann der Einsatz gestartet.
Das heißt, die kommen dann, konnten die dann mit dem Helikopter hoch? Ihr habt ja vor der Hütte einen Helikopterlandeplatz.
Je nach Wettersituation. Man schaut so, dass das mit der Rettung, das ist ja auch strikt aufgeteilt in Österreich. Einmal ist nur Bergen von unverletzten Personen. Beim schönen Wetter kommt oft der Polizeihubschrauber. Der Christophorus ist wieder bei Verletzungen im Einsatz. Und wenn halt das Wetter nicht gut ist, bei Nebel, Nacht, alles was nicht möglich ist zu fliegen, wird dann zu Fuß von der Bergrettung erledigt.
Okay, das heißt, es kann natürlich auch sein, dass auch mal der ein oder andere, der gerettet werden muss, auch mal ein paar Stunden ausharren muss, bis auch jemand vor Ort ist, wenn es gerade ein Schlechtwetter hat.
Jawohl, bei schlechtem Wetter und Nebel oder Nacht dauert es halt bis von der Alarmierung die Rettungsmannschaft dann auch am Einsatzort eintrifft, je nach Lage vom Einsatzort.
Wenn wir beim Schlechtwetter sind, gibt es ja auch die Schlechtwetterperioden, wie es auch jetzt vielleicht einmal zwei Tage hintereinander, aber vielleicht hat man auch mal fünf, sechs Tage hintereinander ein schlechtes Wetter. Jetzt haben wir vorher auch mal gesprochen gehabt, das ist nicht nur Hüttenromantik, was man hat als Hüttenwirt oder auch diejenigen, die hochkommen. Bei gutem Wetter, die sehen immer nur die schönen Seiten des Hüttenlebens, sondern es kann natürlich auch mal drei, vier, fünf Tage regnen. Was macht man dann als Hüttenwirt in so einer Schlechtwetter?
Ja, wir sind in einem Gebiet, wo wir viel Nebel haben. Und ja gut, schlechtes Wetter gibt es auf jeder Hütte, aber die Arbeit geht in dem Fall ja nicht aus. Es warten da, bei Schönwetterperioden wird die Arbeit rund um die Hütte aufgeschoben und nacheinander beim schlechten Wetter abgearbeitet. Das fängt an von den ganzen Lieferungen, wo nicht dringend sind, Wegarbeiten. Wir haben auch 7 Kilometer Weg zum Mitbetreuen. Handwerkliche Arbeiten auf der Hütte, alles was kaputt gegangen ist, es muss dann repariert werden.
Also das, was man in der schönen Wetterphase wirklich schiebt, das nimmt man in die Schlechtwetterperiode mit rein.
Ebenfalls die Küche wird natürlich immer und die ganze Hütte wird täglich geputzt, aber bei einer Schlechtwetterperiode wird dann alles nochmal gründlich nachgereinigt und Also aus geht die Arbeit da nie.
Wird das nicht langweilig? Ja. Braucht man dann aber trotzdem, wenn es ein paar Tage schlechtes Wetter ist, irgendwo schon eine Selbstmotivation, wenn da noch weniger Gäste kommen oder Übernachtungsgäste absagen, weil sie ihre Touren abbrechen?
Ja, ich sage mal so, mich ist schon gewöhnt. Schlechtwetterperioden, die musst du so nehmen, wie sie kommen. Da darfst du gar nicht drüber nachdenken. Sicher ist, wir haben jetzt da in der zweiten Juliwoche, haben wir dann jetzt eine Woche nur Nebel, keine Sicht, maximal 10, 15 Meter Sicht. Das schlägt aufs Gemüt, nicht nur dem Wirt, sondern auch der ganzen Belegschaft.
Ist man dann auch das eine oder andere Mal dann auch im Tal oder schickt man dann auch die Leute mal runter und sagt, komm, jetzt geht mal runter ins Tal?
Ja, wir schauen, ich bin fast immer auf der Hütte, weil es relativ, die Technik auf unserer Hütte ist relativ komplex. Ich muss fast immer da sein, weil täglich irgendein Ausfall ansteht. Zum Personal, die haben geregelt frei, bieten wir an, dass sie bei uns im Haus in Galdür unten wenigstens am freien Tag können wir mal unten schlafen, unten ins Dorf gehen und halt was anderes sehen wie nur die Hütte.
Ich glaube, das braucht es auch zwischendurch, was die Motivation angeht.
Ja, die Leute sind verschieden. Der andere verträgt das gut immer auf der Hütte und dem anderen wird das zu viel.
Jetzt hast du vorhin gesagt, du bist seit 2017 hier Hüttenwirt. Warst du davor schon mal Hüttenwirt oder ist das deine erste Station?
Nein, ist meine erste. Das ist meine erste Station.
Was hat dich damals bewegt zu sagen, du möchtest so eine Hütte übernehmen? Und wie bereitet man sich dann da vor? Gibt es da irgendwelche Seminare? Weil es ist ja jetzt nicht ein ausgebildeter Beruf, der Hüttenwirt.
Nein, der Hüttenwirtberuf, der ist weitläufig, ist der Hüttenwirtberuf. So wie er vom Alpenverein ausgeschrieben wird. Man sollte ausgeschrieben wird von alpiner Erfahrung, am besten Bergführer, Bergretter, zu dem Handwerker, obendrin noch Koch und Kellner sollte man sein, ist natürlich als Einzelperson nicht erfüllbar, da wir sind gut aufgestellt, meine Frau kommt vom Gastgewerbe, ich bin Bergretter und Handwerker und mit dem Team haben wir in der Küche unseren Schwager, der die Küche leitet.
Also auch ein absoluter Familienbetrieb.
Ja, schon mit Personalunterstützung, aber die Hauptaufgaben, das liegt alles in der Familie.
Und gibt es dann trotzdem so irgendwelche Einsteigerkurse, die man da macht, oder springt man wirklich einfach auch ins kalte Wasser?
Ja,
dieses Konzept für sich selber.
Es gibt schon Fortbildungskurse, Weiterbildungskurse vom Alpenverein über diverses, von Klärwärterkurs bis zum Betriebsführung, über alles gibt es Kurse, aber am Anfang, ich habe erst nach dem ersten Jahr, ich bin schon ins kalte Wasser gesprungen.
Okay, für dich war schon einfach zu sagen, okay gut, ich will es einfach erstmal kennenlernen und danach hole ich mir die Infos, die ich einfach noch brauche.
Ja, und wir haben jetzt auch nicht Angst gehabt vom Hüttenbetrieb und von der Gastronomie, das ist schaffbar, die Gastronomie, vielmehr liegt uns am Herzen die ganze Versorgung der Hütte. Wir leben ja autark hier oben, sprich Stromversorgung, Abwasserentsorgung, dann ist noch der Strom. Und es ist im ersten Jahr, wenn man sich nirgends auskennt und jeden Tag fällt irgendwo was aus, das ist schwierig. Und dann warten 60 Gäste, 70 Gäste auf dich noch und du bist nur an der Fehlersuche und weißt nicht, wo suchen und der nächste Handwerker ist dann 2-3 Stunden entfernt. Das ist für mich das größte Problem gewesen dort.
Okay, also bis man dann auch die Hütte wahrscheinlich kennenlernt. Also jetzt nach 4 Jahren wirst du wahrscheinlich so die ganzen Kinderkrankheiten, die es hatte, kennengelernt haben und vielleicht auch schon verändert, verbessert haben, aber trotzdem, ja, man lernt wahrscheinlich da nie aus.
Wie gesagt, mit jedem Ausfall von, ist gleich, ob es um Strom oder ums Wasser geht, lernst du wieder dazu, wenn dieser Fall eintritt, mache ich das und wenn dieser Fall ist, gehe ich so an. So funktioniert es im Sommerbetrieb und im Winterbetrieb ist es halt noch, wir sind eine Zeit lang im Winter auch auf der Hütte, haben wir für Skitouren geöffnet und dort kommt dann natürlich noch der Frost und alles dazu, Wasserleitung gefroren da, der Abguss gefroren, da kommen halt dann andere Sachen hinzu.
Okay, von wann bis wann habt ihr im Winter offen?
Wir sind über Ostern herum, gegenüber der Wiesbadener Hütte relativ eine kurze Zeit, aber bei uns ist keine Zentralheizung vorhanden, die Schlafräume sind kalt, okay. Richtig kalt in dem Fall, und halt das Wochenende vor Ostern beginnen wir, dann die Karwoche über Ostern und dann noch meistens die Woche nach Ostern haben wir geöffnet.
Okay, und das ist einfach, weil ihr da Lust drauf habt, oder macht das
Sinn? Nein, für drei Wochen? Ein gewisser Winterbetrieb war eigentlich immer schon da auf der Saarbrücker Hütte, in früheren Jahren ein länger. Früher war auch mal eine Zentralheizung vorhanden, die wurde dann aus Brandschutzgründen abgesprochen und seit dort wird sie eigentlich dann im Frühjahr bewirtschaftet. Und so haben wir das auch übernommen von der Sektion, das haben wir auch so, wir müssen jetzt die 14 Tage im Winter geöffnet haben, wie jede andere Alpenvereinshütte, da werden die Öffnungszeiten so circa vorgegeben und die muss der Hüttenwirt erfüllen.
Und wie bringt ihr dann das Material hoch? Weil mit dem, ich sag mal, jetzt könnt ihr ja hochfahren, was den Weg angeht, aber im Winter habt ihr keine Chance, oder?
Ja, im Winter, da fängt schon an im Herbst, da geht es mit den Getränken los, hauptsächlich die Biere. Wir haben das Bier von der Bornbräu-Brauerei in Dornbirn. Ende September, Anfang Oktober wird das Winterbier gebraut. Wir bekommen Bescheid, dann bestellen wir das. Liefern es hoch, decken es frostsicher ein. So ist mal das Hauptgewicht, sage ich mal, vom Transport herum im Herbst. Auch die Lebensmittel, Konserven, alles was haltbar ist, wird eingedeckt im Herbst. Und im Winter, wenn wir dann eine Spur anlegen mit dem Pischenpulli, dort nehmen wir eigentlich nur noch das frische Zeug mit und alles was halt noch fehlt.
Das heißt aber im Winter, also ich kenne es jetzt von der Montafoner Seite aus, kommst du ja eigentlich nur über ein Tunneltaxi hoch.
Jawohl.
Wie kommt dann der Gast hier oder der das macht? Der fährt dann im Prinzip von oben querfeldein natürlich runter und macht dann eine Skitour hier hoch.
Jawohl, wir beliefern von Galdür hoch. Die Pillerhöhe ist im Winter von zwei Seiten aus erreichbar. Einmal durch das Kleinvermund von Galdür zur Pillerhöhe. Das ist ein weiterer Aufstieg, wenn man dann noch direkt auf die Saarbrücker Hütte aufsteigen will. Und die zweite Variante ist von Montafon hoch mit der Vermundbahn als Aufstiegshilfe. Und die Illwerke bietet ein Tunneltaxi an. Und da werden die Gäste hertransportiert bis zum Vermundstausee.
Stimmt, da hält er ja auch an.
Gell? Jawohl, da ist die Haltestelle Saarbrücker Hütte. Und je nach im späteren Frühjahr startet die Bahn relativ früh und ich kann schon vom Küchenfenster aus sehen, dass sie die Leute um 8 Uhr starten unten beim Vermundstausee.
Okay, und mit dem Pistenbully, das heißt, der wird dann zur Verfügung gestellt und man macht das?
Ja,
den wirst du jetzt nicht in deinem Besitz haben, oder?
Nein, für so kurze Zeit wäre das auch nicht rentabel, weil das Gerät muss versorgt werden das ganze Jahr und gewartet werden. Ich beauftrage da eine Firma, der mir da fährt, eine Spur anlegt, dann kann ich Markierungsstangen stellen. Markierungsstangen sind wichtig für mich, dass ich dann mit meinem Quad mit Raupen fahren kann, ohne dass ich die Spur
kaputt machst.
Ja, überaus fahre, besser gesagt. Und auch für die Gäste im Nebel ist es fast unmöglich für einen Gast, von der Hütte zum Vermundstausee zu gelangen, ohne Markierungsstangen.
Okay, und das ist dann deine Aufgabe, wo du dann machst? Dann
ja, das mache ich gleich. Das ist jetzt keine große Aufgabe, aber eine große Erleichterung.
Okay, wow. Jetzt noch zum Abschluss, bevor wir zu unseren letzten Fragen kommen. Ihr habt auch ein Siegel an der Tür, wenn man reinkommt, familienfreundliche Hütte. Was heißt das? Also ich war bei der Friedrichshafener Hütte. Bei der Folge haben wir über das Essen in den Bergen, bewusst Essen in den Bergen da gibt es ein Siegel, das Umweltsiegel. Und jetzt habe ich das erste Mal das familienfreundliche Siegel gesehen. Was heißt das?
Ja, das ist ja eine Kampagne vom Alpenverein und da musst genau, wie, genau gleich wie beim Umweltgütesiegel oder beim, dann gibt es nochmal, wie heißt jetzt das andere Siegel mit dem Genuss, ja, alles ja. regionale Produkte. So sind wir bei mit Kindern auf der Hütte. Da musst du gewisse Kriterien erfüllen. Halt für die, bei uns muss man auch dazu sagen, richtig kleine Kinder sind fast nie dabei, weil da wären die Anstiege zu lang auf die Hütte. Aber wir haben sehr viele Jugendliche und halt, du musst halt da die Kriterien erfüllen und das wird immer mehr angenommen, nicht nur für eine Nacht oder zwei Nächten, zum Teil auch für die ganze Woche, wo die Kinder, wo oft in, zu Hause, ob in Deutschland oder in Holland, gerne klettern in Hallen und jetzt hier, da können gleich in der Hüttenumgebung in 10 Minuten Zustieg sämtliche Kletterrouten benutzen und halt dasselbe am Berg machen.
Und wird das dann abgenommen wahrscheinlich schon? Also wenn dann ihr jetzt sagt, da machen wir, nehmen wir teil, dann wird eine Kommission kommen oder ein Prüfer kommen oder wie auch immer. Und wie oft wird das dann als geprüft oder wie lange hat man dann so ein Siegel?
Ja, das Siegel, da kenne ich mir jetzt zu wenig aus. Wie okay. lang, also du musst am Anfang die Kriterien erfüllen und dann bekommst du ein Siegel. Ich habe jetzt noch nie gehört, dass dann wieder das Siegel, okay. dann hätte man ja müssen wieder zurück, alles zurückfahren und manche Punkte nicht mehr erfüllen. Oder im Falle eines Pächterwechsels, dass du manche Punkte nicht erfüllst.
Okay, vielleicht ist es auch eine Geschichte, wo ich mich also jetzt selber ich, jetzt da nicht so auskenne, wo über die Sektion auch eher...
Dann ja, das ist oder? Halt, wie gesagt, die Kampagne läuft über den Alpenverein und die geben auch die Punkte. Man muss auch dazu sagen, die Besitzer der Hütten sind ja die Sektionen. Und auch sämtliche Umbauten und wenn was für eine Kampagne, wenn man was... Es gibt zum Teil schon Hütten, wo mit Wickelräumen, mit allem drum und dran, das muss dann, für das ist dann die Sektion, die sagt, da wollen wir teilnehmen, wir bauen das für so und so um. Und so sind halt die Hütten allgemein verschieden. Aber auch nach Lage, manche Hütten sind näher im Tal, in einer Stunde erreichbar und die Hütten, wo halt weiter entfernt sind und je höher sie liegen, sind halt meistens auch karger ausgestattet.
Ja. Aber ich habe als einer der allerletzten Folgen oder die letzte vielleicht Folge mit dem Rainer Schlattinger, das ist der Geschäftsführer vom Alpenverein Vorarlberg, nämlich diese Siegeltematik dann auch nochmal ansprechen, dass er das unseren Hörern dann auch nochmal näher bringt, wie sowas abläuft. Mhm. Jetzt zum Schluss die berühmten 6 Fragen, die ich jedem Hüttenwirt stelle, auch dir, und starte damit. Was hast du gelernt?
Ich bin gelernter Maurer und Zimmermann.
Okay, das heißt das Handwerkliche, du hast es ja mal gesagt, du bist Handwerker und das braucht es auch hier oben.
Jawohl, es ist ja bei der Ausschreibung, wenn eine Hütte ausgeschrieben wird vom Alpenverein, steht ja meistens gleich mal an erster Stelle handwerkliches Geschick. Und das brauchst du jeden Tag auf so einer alten Hütte.
Das glaube ich. Und wie viele Arbeitsstunden hat man denn als Hüttenwirt am Tag?
Ja, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, wenn schön Wetter ist. Es sind lange Tage, nicht zu vergleichen mit einem Arbeitstag im Büro, wo man nach 8-9 Stunden fertig hat. Er startet meistens im Sommer ein bisschen später, um 5:30 und läuft dann bis 12 Uhr, bis die Letzten im Bett sind. Und halt im Winter, wenn das Frühjahr ist und die Skitourengeher wollen früh los, dann ist es halt um einiges früher. Dann ist halt um 4:30 schon Start, bis das ganze Wasser abgekocht ist, okay. dauert es und zieht sie halt je nach, es wäre zwar um 10 Hüttenruhe, aber bis dann der Letzte im Bett ist und das Frühstück gedeckt ist für den nächsten Tag, 12 wird es immer, bis man okay. ins Bett kommt.
Jetzt lebst du hier im Sommer auf 2500 Meter. Was hast du selber für einen Lieblingsplatz denn hier so um die Hütte herum?
Ja, die Lieblingsplätze. Ich habe fast keine Zeit für die Lieblingsplätze. Okay. Wenn schönes Wetter ist, es gibt schon schöne Plätze da rund um die Hütte, aber dann bin ich meistens in der Hütte. Und wenn schlechtes Wetter ist, bist du auch nicht vor der Türe am Lieblingsplatz.
Okay. Das geht sich dann nicht aus. Höchstens Nein. dann in der Vorbereitung, ja. wenn sie noch nicht offen
die ist. Die Lieblingsplätze besuchen geht einfacher und besser, wenn die Hütte geschlossen ist und dann kannst die Plätze besuchen.
Okay. Was für ein kulinarisches Schmankerl habt ihr?
Ja, sicher mehrere, wo die Gäste eigentlich regelmäßig wiederkommen ist und schwärmen, sind unsere Spinatknödel, okay. der Kaiserschmarrn, Knödel, allgemein die Kaspressknödelsuppe. Halt so die typischen Hüttengerichte.
Sehr schön. Was für eine Bedeutung oder wie ist auch die Wichtigkeit für dich, was die alpine Infrastruktur angeht, sprich auch die Zusammenarbeit mit den Sektionen, mit dem Alpenverein?
Ja, die alpine Infrastruktur ist sehr wichtig, weil ohne Infrastruktur fehlen auch viele Gäste. Gleich muss das Wegenetz gut beschildert sein und jedes Jahr nach dem Winter wieder im Vordermann gebracht werden. Ich glaube, die kommen jetzt da zu wenig aus, die Zusammenarbeit zwischen Alpenvereinen, zwischen den verschiedenen Alpenvereinen und Tourismusverbänden und Gemeinden ist, glaube ich, relativ gut. Gleich ist die Infrastruktur, dazu gehört ja auch in der Hütte ein Klettergarten, der Klettersteig, der ebenfalls für uns halt ganz wichtig ist, das ist einfach Beschäftigung für die Leute. Wenn die ankommen zum Mittag, was essen auf der Terrasse und einfach den Klettersteig noch benutzen können und dann sind 3 Stunden rum und dann ist schon Abend wieder für die Gäste. Und der muss auch erhalten werden und auch nachmarkiert werden, da beim Nebel, beim schönen Wetter fragt immer jeder, für was steht da wieder ein Wegweiser und der, wo beim Nebel kommt, fragt das nicht.
Okay, und das ist auch ist das Aufgabe der Sektion bei euch dann?
Ja,
was die Klettersteige angeht?
Ja, die Bund ist es jetzt so, dass das Hochgebirge ist ja aufgeteilt auf die verschiedenen Sektionen, auf die, jetzt bei uns ist es die Sektion Saarbrücken, die hat ihr zugeteiltes Gebiet, fängt bei der Roten Furka an, über den Litzner Sattel, das Krummertal hier, bis rüber über die Seelücke. Das ist Zuständigkeitsbereich von der Sektion Saarbrücken, wo zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst, die Arbeitspartie von 5-6 Mann kommt und die Markierungen erneuert, das Wasser ableitet, Schäden behebt.
Okay, das ist dann deren Aufgabe auch.
Ja, und der Klettersteig, das ist wieder bei uns so geregelt, der Klettersteig, da wir, das wird schon seit Jahren der Bergrettung Partennen okay. übergeben, die Steinräumung. Wir sind da dankbar dafür, dass die Bergrettung das macht, weil ein Wirt als Einzelperson dürfte das schon gar nicht machen, den Klettersteig sanieren, erhalten. Da geht es ja immer um Haftungssachen, wenn was passiert. Und die Bergrettung hat da 2 ausgebildete Leute und wenn was kaputt geht, wird es gemeldet und die kommen hoch, beheben das fachmännisch und räumen auch die Steine. Das Steine abräumen ist sehr wichtig, weil sonst geht's los, die andere Gruppe ist weiter oben und die unteren bekommen dann die Steine ab.
Okay. Und letzte Frage, was macht für dich das Leben hier oben aus im Sommer?
Ja, was macht für mich das Leben aus? Die Gäste täten sagen die Ruhe. Die Gäste täten sagen die Ruhe. Ja, es ist schön, wenn man am Vormittag auf die Terrasse geht. Die Leute haben gerade alle die Hütte verlassen. Die Tagesgäste sind im Anmarsch und du kannst die in Ruhe mal auf die Bank setzen und die Natur anschauen. Das gibt auch wieder sehr viel zurück.
Sehr schön, ein tolles Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, Stefan, für deine Zeit. Wir haben es jetzt auch heute Nachmittag machen können, bevor nachher wieder der große Run ist, wenn es dann in Richtung Abendessen geht und noch der ein oder andere Gäste, die kommen und noch ihr Zimmer brauchen, ihr Bett brauchen. Ich sage Dankeschön. Ich freue mich auf meinen weiteren Weg, den ich jetzt haben werde. Normalerweise wäre die Tübinger Hütte dran. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, sie ist im Moment geschlossen aus Corona-Gesichtspunkten heraus und öffnet am Wochenende wieder, am Samstag oder Sonntag. Wir haben jetzt heute Donnerstag, von dem her komme ich dann leider einen Tag zu früh an oder zwei Tage. Aber wir holen das Gespräch nach. Das heißt, meine nächste Hütte ist die Tilisuna-Hütte. Ich werde zwischendurch noch in zwei Bergdörfern übernachten und freue mich dann von der Tilisuna-Hütte aus die nächste Folge von unserem Podcast Bergtratsch zu machen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Morgen, Nachmittag, Abend, wann immer ihr unsere Folge gehört habt. Servus, Pirti.
Servus.